Wir wollen heute einsteigen in die Kirchengeschichte. Also wir hatten ja so Themen Zeichen und Wunder in der Bibel und dann noch so spezielle Unterthemen dazu. Und jetzt setzen wir im Grunde da an, wo die Bibel endet. Nämlich im 1., 2., 3. Jahrhundert und alles, was danach kommt. Und die Frage ist einfach, was in der Zeit passiert ist. Also wenn es darum geht, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist, der immer anders ist, außerhalb unserer Möglichkeiten, unseres Horizontes und unserer Welt, dann ist Gott derjenige, der in der Antike genauso Wunder getan hat wie im Mittelalter oder auch in der Neuzeit. Und das ist die spannende Frage, um die es heute gehen soll, wie das praktisch aussah und wie man das in der Kirchengeschichte so verstanden hat. Ich meine, die erste Frage, die man sich dabei stellen kann, ist ja, wie glaubhaft sind überhaupt die Wunderberichte aus der Kirchengeschichte? Kann man das einfach so übernehmen oder ist das auf dem Level irgendwelcher Sagen und Märchen und Geschichten? Ich meine, das ist sehr unterschiedlich. Manche Geschichten in der Geschichte, die wurden nur über Dritte und Vierte überliefert und es ist dann tatsächlich einfach vom historischen Wert her so ein bisschen auf der Stufe von einer Sage. So richtig kann man es gar nicht sagen, also wo ist der Ursprung eigentlich dieser Berichte und dieser Erzählungen? Da muss man dann gucken, wie sehr passt es mit dem zusammen, was man sonst über die Person weiß, um die es geht. Was weiß man sonst aus der Zeit? Macht es irgendwie Sinn? Gehört es dahin oder nicht? Aber viele Geschichten, viele Berichte auch von übernatürlichen Dingen, die sind weitaus besser überliefert als manche biblische Geschichte. Einfach weil viel mehr Leute das miterlebt haben, weil viel mehr Leute dabei waren, weil viel mehr darüber geschrieben wurde, als über manches, was in der Bibel steht. Also von daher ist die Frage eigentlich immer, nicht ist es einfach nur gut überliefert und berichtet, sondern gibt es sowas überhaupt? Gibt es übernatürliche Dinge, tut Gott Wunder oder tut er es nicht? Und wenn ich es in der Bibel glaube, dass Gott sowas tut, dann muss ich es konsequenterweise auch glauben bei allem, was in der Geschichte später passiert ist. Dann kann man auch noch sagen, je neuer die Geschichten sind, die Berichte, umso besser sind sie teilweise dokumentiert. Das liegt einfach an den Medien, sage ich mal, einfach an dem, was zur Verfügung steht. Also gerade so aus dem letzten Jahrhundert, da gibt es Erweckungen, wo es Haufen Zeitungsberichte gibt, wo es Ton oder in neuerer Zeit Videoaufnahmen gibt, wo hundert oder manchmal tausende Leute dabei waren, die Originalberichte abgegeben haben und wo man sagen kann, das ist ein Level von Überlieferung, was wir über weite Teile der Geschichte nicht haben. Ja? Und wo man sagen muss, das ist schon glaubwürdig, vorausgesetzt, man glaubt überhaupt daran, dass es sowas gibt. Also so konsequent muss man dann schon sein, wenn man glaubt, dass die Dinge in der Bibel wahr sind, dann muss sowas auch in der Kirchengeschichte wahr sein können. Aber was nicht geht, eigentlich, also was inkonsequent und unlogisch ist, ist, dass ich das glaube, was in der Bibel steht, aber immer skeptisch bin bei allem, was in den 2000 Jahren danach passiert ist. Dass Gott in irgendeiner Weise Zeichen und Wunder getan hat. Wenn ich, also in der sehr liberalen Theologie, wo auch die Bibel entmythologisiert wird, also wo man sozusagen die ganzen Wundergeschichten anders deutet, die Leute sind wenigstens konsequent. Also die gehen mit der Bibel genauso um wie mit der restlichen Geschichte, das ist aus einem Guss. Aber was wir eigentlich nicht machen können, ist, dass wir die ganzen Wunder der Bibel glauben und das, was über Jesus geschrieben steht, aber nicht das glauben, was in der Geschichte geschehen ist. Und was Gott da getan hat und was teilweise noch von viel, viel mehr Leuten bezeugt wird als zu biblischen Zeiten. So, aber wie kommt es, dass wir in der westlichen Welt trotzdem so eine Grundskepsis haben, was das Übernatürliche angeht? Also was so übernatürliche Wunder Gottes betrifft. Es ist ja spannend, dass nicht die ganze Welt so tickt wie Europa oder wie die restliche westliche Welt. Man hat ja immer wieder auch soziologische Studien gemacht durch die Jahrzehnte hindurch, wo man das auch verglichen hat, wie ticken Menschen in Asien, wie ticken die in Afrika, wie ticken die in Europa, was ist so die Mentalität, die man hat. Und man hat zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Studie gemacht, wo man so die asiatischen Völker so ein Stück weit besser verstehen wollte und geguckt hat, was ist denn ihre Weltsicht, welche Art zu denken haben die, welche Logik haben die. Und man hat denen da verschiedene Fragen gestellt, hat mehrere tausend Leute befragt. Und die Fragen, die man da gestellt hat, die waren eigentlich in so einer westlichen Logik aufgebaut. Ja? Also zum Beispiel eine Frage, eine typische Frage, die da kam, war, die Baumwolle wächst nicht in Ländern mit kaltem Klima. England hat ein kaltes Klima, wächst in England Baumwolle. Jetzt könnt ihr mal selber eure Logik einschalten. Baumwolle wächst nicht in Ländern die mit einem kalten Klima. England hat ein kaltes Klima, wächst in England Baumwolle. Und ich glaube, jeder Grundschüler in der westlichen Welt würde sagen, nein, in England wächst keine Baumwolle. Ist einfach logisch, weil England ein Land mit einem kalten Klima ist. Die Asiaten, die meisten, die damals da geantwortet haben, die haben gesagt, dass sie das nicht beantworten können, weil die noch nie in England waren. Es ist eine andere Art, an alle Dinge heranzugehen. Also wir wachsen von klein auf, als Kinder wachsen wir auf mit so einem deduktiven Denken, wo wir einfach so eine Logik haben, wenn das ist und das ist, dann ist auch das. Oder wenn das nicht ist und so, dann, also so kommen wir immer zum Ziel und wir erklären uns Dinge, die wir eigentlich auch noch nie erlebt haben. Und wir kommen zu einem Schluss, wo wir uns ziemlich sicher sind, weil wir einen sehr materialistischen und rationalistischen Ansatz haben, die Welt zu verstehen. Also alle Dinge haben ihre Ordnung, es gibt Naturgesetze, da kann ich nicht einfach dran vorbei. Wenn die Dinge so sind, dann sind die immer so. Und das ist unsere Art, wie wir uns auch an Dinge annähern, die wir eigentlich noch nicht erlebt haben, die wir eigentlich auch nicht wirklich verstehen konnten bisher. Und das Ding ist aber, dass die meisten Länder dieser Welt eigentlich von ihrer Herkunft her, von ihrer Tradition her eine andere Prägung haben, auch eine andere Logik. In Asien, Afrika, in Südamerika ist es so, dass mitunter die Erfahrung, die man selbst gemacht hat, manchmal gewisser ist als die Naturgesetze. Weil die Leute von einem animistischen Denken her kommen, das heißt, die glauben, dass in allen Dingen irgendwie eine Seele steckt oder ein Geist wohnt, also auch in allen materiellen Dingen. Das heißt, ich kann mir nie sicher sein, ob die Dinge am Ende wirklich so funktionieren, weil alle Dinge eine Seele haben. Also selbst wenn das so ist, dass ich in einem warmen Land lebe, weiß ich immer noch nicht, ob dort wirklich Baumwolle wachsen wird, wenn ich die anpflanze. So richtig in der Hand habe ich es nicht. Und da merken wir, dass wir einfach in der westlichen Welt von einer ganz anderen Seite her ans Leben rangehen und für uns sind die Grenzen ziemlich schnell gesteckt. Was geht und was nicht geht und was möglich ist. Deswegen fällt es uns in der westlichen Welt auch schwer, Dinge zu akzeptieren, die wir nicht rational erklären können. Also Zeichen der Macht Gottes, die stürzen uns eigentlich immer in eine Welt, die wir mit dem Verstand nicht erklären können, wo wir Situationen auch nicht mehr unter Kontrolle haben. Und alles, was wir nicht mit unseren gewohnten Denkkategorien begreifen können, wirkt bedrohlich auf uns und ruft Angst hervor. Und das ist normal. Also Dinge, die wir nicht kennen, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht richtig verstanden haben oder so, die geben uns ein mulmiges Gefühl. Und das ist ja auch bei allen Menschen auf der Welt gleich. Das ist ja was uns alle verbindet. Es verunsichert uns, wenn wir Dinge nicht wirklich verstehen können. Das ist normal, das geht allen Völkern so, aber sowas kann sich ändern. Die Furcht vor dem Unbekannten, die kann sich an manchen Stellen auch verwandeln in eine Vorfreude oder auch in so eine Faszination für das Unbekannte. Dass ich eine Freude daran habe, Unbekanntes zu entdecken, denn es gab genug Leute in der Geschichte, nämlich alle, die irgendwas Wesentliches entdeckt haben, waren Leute, die eine Freude daran hatten, Unbekanntes zu entdecken. Und sich auf was einzulassen, was die selber noch nie erlebt haben. Das sind die Helden der Geschichte. Das sind die Menschen, die in Länder gegangen sind, wo noch nie einer war von denen, die sie kennen. Ja? Oder die sich getraut haben, über den Ozean zu fahren, mit dem Risiko, dass sie hinten runterfallen irgendwann. Aber in der Hoffnung, vielleicht doch eine andere Welt zu entdecken. Und das ist eine Fähigkeit, die auch in uns Menschen drinsteckt. Dass wir die Furcht vor dem Unbekannten überwinden und dass es zu einer Faszination wird. Ein Beispiel aus der Geschichte ist die Industrialisierung. Also mit einem Mal haben die Menschen alles für möglich gehalten. Durch den technischen Fortschritt, der mit einmal da war. Also im 19. Jahrhundert und dann auch im 20. Jahrhundert und eigentlich bis heute hält es so ein Stück weit an, dass man in der Wissenschaft immer damit rechnet, dass man noch Neues entdecken wird und dass dann noch mehr kommen wird und dass wir in ein paar Jahren Sachen können und wissen werden, die bisher noch kein Mensch auf dieser Welt konnte oder beherrscht hat. Und man hat sich seit der Industrialisierung eigentlich mit Freude in bisher ungelöste Rätsel der Natur und der Wissenschaft gestürzt und versucht es zu entdecken und rauszufinden und eigentlich neues Land zu betreten, auf allen Gebieten. Der technische Fortschritt hat an der Stelle auch das Denken von Menschen total verändert, während man noch ein paar Jahrhunderte vorher eben wirklich Angst hatte, dass man hinten beim Ozean runterfällt und nicht und da die Welt zu Ende ist, traut man sich plötzlich ins All zu fliegen und die Erde komplett zu verlassen, und es gibt Menschen, die den Mut haben, sowas zu tun. Und die überhaupt scheinbar überhaupt keine Furcht mehr davor haben, sich mit was Unbekannten einzulassen. Und also da hat sich das Denken von Menschen radikal verändert. Das hat leider so ein bisschen Dämpfer bekommen durch die Weltkriege und durch die Ideologien im letzten Jahrhundert. Das hat diesen ganzen Fortschrittsglauben auch ein Stück weit erschüttert, aber eine Sache ist geblieben. Seit dem 19. Jahrhundert. Und das ist dieses Denken, wir werden noch Dinge herausfinden und erleben, die es nie zuvor gab. Das ist was sich in der Wissenschaft und der Technik eigentlich bis heute gehalten hat. Und wisst ihr, was ich dabei aber so tragisch finde? Das ist das, dass wir als Christen manchmal weniger Glauben haben für den Fortschritt des Reiches Gottes als die gesamte westliche Welt für den Fortschritt der Wissenschaft. Die ganze Welt, also die ganze westliche Welt hat an der Stelle so ein Denken für sich übernommen, dass alle Dinge möglich sind. Zumindest in der Theorie, und in der Praxis sieht man es an vielen verschiedenen Stellen. Und was richtig schade ist, wenn dieses Denken zwar in der westlichen Welt vorhanden ist in Bezug auf Technik, in Bezug auf Wissenschaft und so, aber wenn es uns als Christen völlig abgeht in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf die Kraft Gottes in unserer Zeit, in Bezug auf die Zukunft und das, was Gott noch tun wird, an der Stelle kann es sein, dass wir manchmal als Christen noch im tiefsten Mittelalter leben, was unsere Erwartungen an die Zukunft und ans Reich Gottes betrifft. Und das ist was, glaube ich, was uns herausfordert, wo wir einfach selber auch abchecken können, inwiefern habe ich Angst vor Unbekannten oder inwiefern habe ich auch so eine Neugierde, auch neues Land zu betreten, auch im Geistlichen. Und mit Dingen bekannt und vertraut zu werden, die vom Himmel her auf diese Erde kommen. Und es gab durch die Geschichte hindurch Menschen, die an der Stelle einen sehr weiten Horizont hatten und sich auf die Kraft Gottes eingelassen haben, in Zusammenhängen, wo es noch nie jemand gemacht hat oder zu Zeitpunkten, wo die ganze Gesellschaft ringsherum überhaupt nicht das für möglich gehalten hat. Und das war schon zu allen Zeiten gleich. Also nur weil wir heute so einen Atheismus in Reinform auch kennen auf dieser Welt, ja, heißt es nicht, dass es zu anderen Zeiten der Weltgeschichte mehr Glaube war in Gottes übernatürliches Wirken. Sondern es war immer eine Herausforderung, zu jeder Zeit was für möglich zu halten, was menschlich gesehen unmöglich ist. Und ich möchte mit euch da jetzt so ein Stück weit einsteigen und schauen, was in der Vergangenheit, in der Kirchengeschichte so gelaufen ist, was Menschen so erlebt haben, und davon versuchen, so ein bisschen abzuleiten, wohin die Reise auch gehen kann, was so unseren weiteren Lebensverlauf angeht. Ich möchte starten mit einem Typen, der im 2. Jahrhundert gelebt hat, Justin der Märtyrer. Der ist so um 165 nach Christus gestorben. Der stammt eigentlich aus einer heidnisch-griechischen Familie und hat Philosophie exzessiv studiert. Der kannte alle Philosophen. Und hat schon immer die Christen bewundert, die keine Angst vorm Tod hatten. Und es ist natürlich in einer Zeit, wo Christen verfolgt werden, sehr eindrucksvoll, sowas zu sehen. Ja? Und das hat ihn schon immer so ein Stück weit fasziniert. Aber so richtig bekehrt hat er sich dann erst durch so ein Gespräch mit einem alten Mann, als sie so am Meer entlang gegangen sind. Und da hat Gott ihn angesprochen und er ist Christ geworden und ist dann zu einem der bekanntesten Wanderlehrer des 2. Jahrhunderts eigentlich geworden. Er ist ein Evangelist gewesen, der rumgezogen ist durch die Städte und Länder und hat dann in Rom eine christliche Schule gegründet, wurde dort dann auch später enthauptet für seinen Glauben. Und er sagt etwas Spannendes. Er sagt mehr, ich will euch heute mit mehreren Zitaten auch so konfrontieren, wo es spannend ist, mal reingenommen zu werden in die ersten Jahrhunderte nach dem Neuen Testament, um zu gucken, wie sah es da aus mit dem Thema Zeichen, Wunder, Heilung und so weiter. Er sagt, denn wie wir schon gesagt haben, also Jesus, ist Mensch geworden nach dem Willen Gottes, des Vaters, zur Welt gekommen, für die gläubigen Menschen und zum Sturze der Dämonen, wie ihr noch jetzt aus dem ersehen könnt, was vor euren Augen geschieht. haben doch viele von den Unsrigen, nämlich von den Christen, eine ganze Menge von Besessenen in der ganzen Welt und auch in eurer Hauptstadt, die von allen anderen Beschwörern, Zauberern und Kräutermischern nicht geheilt worden waren, durch Beschwörungen im Namen Jesu Christi, des unter Pontius Pilatus Gekreuzigten, geheilt und heilen sie noch, indem sie die Dämonen, welche die Menschen festhalten, außer Kraft setzen und vertreiben. Also, ein richtig verschachtelter Satz wieder mal. Aber ich denke, ihr versteht den Inhalt. Er sagt, es haben so viele probiert, Menschen zu befreien, irgendwelche Zauberer und Kräutermischer und so. Aber schaut es euch doch an, vor euren Augen seht ihr, wie Menschen, die gebunden waren, befreit wurden und wie die Christen die Dämonen außer Kraft setzen. Das ist eine schöne Formulierung. Außer Kraft setzen und vertreiben. Und an dieser Stelle, das, was er hier schreibt, ist insgesamt eigentlich so eine Verteidigung des Glaubens. Er versucht herzuleiten, warum Glaube an Jesus Sinn macht. Und er bringt es hier als Glaubensargument, dass die Leute doch live mit ihren Augen die Kraftwirkungen beobachten können, die Jesus durch die Christen entfaltet. Und zwar überall, wo die Leute dort um ihn herum waren. Also kraftvolle Heilung und Befreiung von Menschen beschreibt er als eine grundsätzliche Zielrichtung von Jesus. Da, wo Jesus ist, will er das tun. Und man kann Jesus erkennen, indem er durch Christen diese Dinge tut. Und das ist so seine Logik, ja, wo er sagt, das kann man doch, also sozusagen die Kraft Jesu beweist sich doch selbst, indem sie einfach unter euch wirkt. Macht einfach mal die Augen auf. Dann sagt er, bei uns gibt es nämlich noch bis auf den heutigen Tag prophetische Charismen. Daraus solltet auch ihr ersehen, dass sie von eurem Volk, wo sie ehedem waren, auf uns übertragen wurden. Also das ist hier eine Diskussion mit einem Juden, die er führt. Und er sagt, bis heute, und also man kann sich jetzt vorstellen, das Neue Testament ist so im ersten Jahrhundert geschrieben worden, also so bis 90er Jahre spätestens vom ersten Jahrhundert. Und dann im zweiten Jahrhundert hat Justin der Märtyrer gelebt, da waren alle Apostel und so schon tot. Und so die ersten Generationen der Christen waren eigentlich, von denen man im Neuen Testament liest, waren die meisten wahrscheinlich schon gestorben oder uralt. Und er sagt, noch bis auf den heutigen Tag gibt es prophetische Gaben. Also Charismen sind Gaben vom Heiligen Geist. Und daraus kannst du doch sehen, sozusagen, dass Gott in uns wohnt, also in uns Christen wohnt. Ja. Er diskutiert ja also mit einem Juden, dass speziell die Geistesgaben, die früher bei den Propheten im Judentum aufgetreten sind, nun bei den Christen präsent sind. Und sagt, die Geistesgaben sind ein Kennzeichen dafür, dass Gott in uns lebt. Dass Gott hier ist. Das ist übrigens noch nicht automatisch Ersatztheologie, was er hier lehrt, also sondern zunächst mal einfach dieselbe Botschaft, die auch Paulus in Bezug auf die Geistesgaben bringt, ja? Dass er im Grunde sagt, da wo der Heilige Geist gerade sich bewegt und da wo sozusagen der Körper von Jesus ist, also der Leib, die Gemeinde, da wirkt der Heilige Geist in seiner ganzen Kraft. Und Justin sagt ja an der Stelle, guck mal, passiert bei uns. Dann sagt er weiter, die Geistesgaben mussten zu Geschenken werden, welche Jesus an jeden Christgläubigen, den er für würdig hält, erteilt durch die Güte jenes mächtigen Geistes, der Geistes. Hierauf werde ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch, über meine Diener und Dienerinnen, und sie werden prophezeien. Bei uns kann man Frauen und Männer sehen, welche vom Geist Gottes Charismen empfangen haben. Er argumentierte, dass Jesus die Kräfte des Geistes als Geschenke an die Christen verteilt. Und die Verheißung von Joel 3, das, wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, weiß, das ist das, was Petrus auch in seiner Pfingstpredigt zitiert hat, wo es heißt, am Ende der Zeit wird Gottes Geist ausgegossen über alles Fleisch und die Söhne und Töchter werden weissagen und die Jugendlichen werden prophezeien und so weiter. Und er sagt, in der Zeit leben wir jetzt. Also das gilt jetzt und wir haben unter unseren Leuten hier, haben wir Propheten, Leute, die prophetisch begabt sind, durch die Gott redet und übernatürlich wirkt. Und er nimmt diese Geistesgaben unter Männern und Frauen, sind für ihn Beweis dafür, dass die Lehre der Christen wahr ist. Also so führt er hier sozusagen seinen Disput und seine Diskussion mit den Leuten und sagt, daran kann man wahres Christentum erkennen, dass all die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes unter uns geschehen. Ein anderer Kollege von damals, Miltiades, Seine Worte, die wurden durch Eusebius überliefert, einer der Kirchenväter, und der schreibt um 193 nach Christus, schreibt er gegen die Montanisten. Das war eine Bewegung, die sehr umstritten war zu der Zeit. Und er schreibt, denn die prophetische Gabe muss sich nach der Lehre der Apostel in der ganzen Kirche bis zur letzten Wiederkunft erhalten. Das ist für ihn, jetzt könnte man nochmal nachfragen, woher hat er das, aber das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, das ist für ihn Lehre der Apostel, dass die prophetische Gabe durch die ganze Zeit sich erhalten muss. Das ist ein Kennzeichen davon, dass wir zu Jesus gehören, dass er auch zu uns redet, ja, zu seiner Braut, zu seinem Körper. Die ganzen Bilder kann man da einsetzen. Das ist für ihn ganz klar, und er sagt dann, also bei den Montanisten, gegen die er dort redet, ist die letzte Prophetin, Maximilla hieß die, die ist seit 14 Jahren gestorben, und wenn es jetzt seit 14 Jahren keine Gabe der Prophetie mehr unter ihnen gab, dann ist es doch ein Beweis in sich, dass ihre Lehre nicht wahr sein kann. kann man mal auf seine eigene Gemeinde beziehen hier. Sagt also, wenn es seit 14 Jahren keinen Propheten mehr gab, dann sollte man sich schon fragen, ob man noch auf der richtigen Seite steht sozusagen. Aus seiner Sicht kann man nicht Teil der christlichen Kirche, also sich nicht als Teil der christlichen Kirche fühlen, wenn man gegenwärtig keine Propheten vorweisen kann. Das ist schon deftig hier. Ein bisschen muss man auch die ganze Diskussion von ihm mit Vorsicht genießen, weil die, gegen die er sich wendet, die hatten auch sehr gute Ansätze, davon mal abgesehen. Und die Schriften von ihm, das sind Kampfschriften, und die wurden auch von manchen Christen wieder abgelehnt, und letztendlich ging es auch darum, dass Machtfragen geklärt werden in der Kirche, aber seine Argumentation ist spannend. Und die findet man eben auch bei anderen Leuten in der damaligen Zeit, dass er sagt, also Kirche ohne die Kraft Gottes und ohne das übernatürliche Wirken und Reden Gottes ist ja nicht Kirche. Da macht man sich schon verdächtig, dass man irgendeiner Irrlehrerin aufgesessen ist. Irenäus, so ungefähr sah er vielleicht aus, guckt ein bisschen traurig, aber so traurig war er nicht. Der ist um 200 nach Christus gestorben, der war Bischof in Gallien und einer der bedeutendsten Theologen des zweiten Jahrhunderts. Und er schreibt eine Abhandlung, wo er sich wieder mal gegen Irrlehrer wendet, und zwar gegen die Gnostiker, gegen die Gnosis. Und er schreibt sehr spannende Sachen. Zum einen, in Jesu Namen wirken deshalb seine wahren Schüler, die von ihm die Gnade empfangen haben, Wunder an den übrigen Menschen, wie ein jeder von ihm die Gnade empfangen hat. Also seine Schüler, Jesu Schüler, wirken durch seine Gnade Wunder an den anderen Menschen. Und ein jeder hat die Gnade empfangen. Die einen treiben wahrhaft und bestimmt Geister aus, sodass oftmals die ihnen glauben, die von den bösen Geistern befreit sind und in die Kirche eintreten. Die anderen schauen in die Zukunft, haben Visionen und Weissagen. Wieder andere legen den Kranken die Hände auf und machen sie gesund. Ja, sogar Tote sind auferstanden, wie wir bereits gesagt haben, und lebten unter uns noch etliche Jahre. Doch wer vermöchte, all die Gnaden aufzuzählen, welche die Kirche auf der ganzen Welt von Gott empfängt und zum Heil der Völker im Namen Jesu Christi, des unter Pontius Pilatus Gekreuzigten, Tag für Tag ausspendet? Und keinen verführt sie oder nimmt ihm sein Geld ab, denn was sie umsonst von Gott empfangen hat, teilt sie umsonst auch aus. Also, was sind Kennzeichen wahrer Jünger? Uns allen rutscht jetzt wahrscheinlich schon langsam das Herz in die Hose bei dem Abend hier. Er sagt, Kennzeichen wahrer Jünger sind, dass die Kraftwirkungen Gottes durch sie geschehen. Mit Befreiung von Gebundenen, mit Krankenheilung, und auch die Toten stehen auf und haben noch etliche Jahre unter uns gelebt und so. Also er beschreibt ein beschauliches Gemeindeleben im zweiten Jahrhundert und sagt, Tag für Tag geschehen diese Dinge. Gott wirkt in seiner Gnade unter den Christen Tag für Tag, das auf der ganzen Welt. Dann sagt er, hören wir doch auch von vielen Brüdern in der Kirche, dass sie prophetische Charismen haben, in allerhand Sprachen durch den Geist reden, das Verborgene der Menschen zu ihrem Vorteil ans Licht bringen und die Geheimnisse Gottes erklären. Also er versteht diese Gaben als Kennzeichen einer geisterfüllten Kirche. Noch andere nehmen die Gaben des Heiligen Geistes nicht an und weisen die prophetische Gnade von sich, von der befruchtet der Mensch die Frucht göttlichen Lebens hervorbringt. Das sind jene, von welchen Jesaja gesagt hat, sie sollen ja werden wie eine entlaubte Terebinte und wie ein Garten, der kein Wasser hat. Diese sind zu nichts Nütze für Gott, da sie ja keine Frucht bringen können. Das ist auch spannend. Also, er sagte, wer das übernatürliche Wirken Gottes ablehnt, ist für Gott nutzlos und im Glauben fruchtlos. Klare Ansagen, ich meine, das ist bei den ganzen Schriften dieser Jahrhunderte, das sind oft Streitschriften, ja? Also da wird richtig Kante gegeben, da wird klar gemacht, wer gehört sozusagen zur richtigen Seite. Und das, was er hier schreibt, ist, es ist ja offensichtlich, sozusagen, wer das ablehnt, dass Gott wirkt, na, der kann ja nicht von Gott gebraucht werden, dessen Leben ist fruchtlos. In der Folgezeit, dann so ab dem 3. Jahrhundert, geht dann langsam der Einfluss übernatürlicher Gaben in der christlichen Gemeinde verloren, also nicht wirklich verloren, aber so flächendeckend ist es nicht mehr so präsent. Da hört man solche Aussagen wie hier von den Leuten nur noch wenig. Es ist nicht mehr so eine flächendeckende, also nicht mehr so eine Abdeckung, sage ich mal, der christlichen Gemeinden mit Propheten, mit Leuten, die durch die Heilungen geschehen und Wunder geschehen und so. Also Origenes sagt zum Beispiel im Jahr 248 nach Christus, sagte, Beweise des Heiligen Geistes aber zeigten sich zu Anfang der Lehrtätigkeit Jesu und nach seiner Himmelfahrt in größerer Zahl, später nahmen sie ab. Indessen finden sich auch jetzt noch Spuren seines Wirkens bei einigen wenigen. Also es gab durchgängig, durch die Geschichte hindurch, gab es Menschen, die Erfahrungen mit Gottes Kraft gemacht haben. In jeder Hinsicht. Ja. Aber es gab nicht immer Zeiten, wo das flächendeckend in den Gemeinden präsent war. Und das ist ja was wir wahrscheinlich auch nachvollziehen können heutzutage, ne? Dass es nicht immer und überall so geschehen ist bisher. Aber es gab immer Menschen, die durch die es geschehen ist und die das erlebt haben. Und dann gab es immer wieder aber auch erweckliche Aufbrüche, wo tatsächlich auch große Teile der christlichen Kirche ergriffen wurden davon und mit Gottes Macht konfrontiert wurden. Also es gab zum Beispiel asketische Bewegungen, also so das Mönchtum ist dann entstanden, eigentlich gerade aus dem Grund, weil viele gemerkt haben, es muss noch mehr geben, es muss noch tiefer gehen, es muss noch eine Möglichkeit geben, in einer größeren Nähe zu Jesus zu leben. Und das sind Leute, die haben sich wirklich voll dem Gebet verschrieben und dann ist es entstanden, dass Leute auch Mönche und Nonnen geworden sind und die großen monastischen Bewegungen sind ins Rollen gekommen. In Ägypten und in Kleinasien. Ich habe hier unten einfach mal ein paar Quellen aufgeschrieben, wo man sowas nachlesen kann. Diese Präsentation wird auch im Internet sein, einfach, dass ihr so ein paar Anhaltspunkte habt oder so. Aber dann gab es immer wieder auch große Erneuerungsbewegungen durch die Geschichte hindurch, wo es eben nicht nur Einzelne waren, sondern wo manchmal Tausende auch Wunder erlebt haben und Geistesgaben erlebt haben, so wie es auch im Neuen Testament beschrieben ist. Also zum Beispiel die Benediktiner oder auch andere Orden, die dann in den nächsten Jahrhunderten entstanden sind. Die Frage ist ja, warum war das in den ersten Jahrhunderten mehr präsent als dann so ab dem 3. Jahrhundert? Also Origenes schreibt, es ist jetzt gerade nicht mehr so, wie es mal am Anfang war. Es ist nur noch bei Einzelnen der Fall, wo wir das aber erleben. Ich glaube, einer der Gründe dafür, dass so eine Wirksamkeit des Heiligen Geistes flächendeckend auch zurückgegangen ist, ist wahrscheinlich folgender. Also die Gemeinden haben sich so im 2. und 3. Jahrhundert immer mehr und immer wieder darauf konzentriert, Irrlehren und Missbräuche von der Geistesgaben abzuwehren. Also es gab unterschiedliche Bewegungen und ihr hört es schon an diesen Streitschriften, die da geschrieben wurden. Der Fokus war immer wieder und teilweise auch immer mehr darauf, Irrlehren abzuwehren, Ketzer zu überführen, zu gucken, wo ist die reine Lehre und an welcher Stelle sind die Grenzen erreicht. Man hat versucht, alles immer besser zu definieren und einzugrenzen, was okay ist und was nicht okay ist als Christ und wo die Grenzen zur Irrlehre sind. Also zum Beispiel wird da diskutiert, wie sich Propheten verhalten dürfen, während sie prophezeien, also wie ihre geistliche Erfahrung aussehen darf und wie nicht. Auch so ekstatische Erfahrungen und es wird dann immer wieder versucht zu definieren, was ist sozusagen, wie sieht ein echter Prophet aus, wie sieht ein unechter Prophet aus in dem Moment, wo er prophezeit und so. Und es gab große geistliche Bewegungen, die man total kritisch gesehen hat und die man versucht hat abzuwehren. Und da passiert was in dem Moment, wenn man den Fokus darauf richtet, dann passiert das, was eigentlich immer passiert, wenn man sich vor allem auf die Abwehr von Irrlehren konzentriert. Nämlich man landet selbst meistens im entgegengesetzten Graben und verliert den Anschluss an das aktuelle Wirken des Heiligen Geistes. Wir hatten letzte Woche so dieses Bild, auch ja, beide, also der Weg des Lebens hat auf beiden Seiten einen Graben. Ja, oder was Luther gesagt hat, die Welt ist wie ein betrunkener Bauer, hebt man ihn auf der einen Seite in den Sattel, fällt er auf der anderen Seite wieder runter. Und das ist eigentlich der Punkt. In dem Moment, wenn unser Fokus darauf gerichtet ist, was die anderen falsch machen und wir unsere ganze Energie da reinstecken, nicht so zu werden wie die und zu erklären und zu begründen, warum das nicht gut ist, wie die das machen, man schiebt sich selbst automatisch meistens in den gegenüberliegenden Graben hinein und wird so ein Stück weit immun auch gegen das Wahre, gegen das, was Gott tut und das, wie Gott ist, was sich meistens nochmal auf einer anderen Ebene befindet. Es ist nicht einfach, das Gegenteil von Irrlehre ist nicht automatisch Wahrheit. Also an der Stelle hat es viel damit zu tun, auf was schaue ich? Schaue ich auf Jesus oder schaue ich nur auf Menschen oder auf die Kirche? Irgendwie als Gebilde, was ich schützen muss und was ich irgendwie eine rein Lehre halten muss. Die Alternative ist aber dafür jetzt ja auch nicht, dass ich total unreflektiert bin und dass ich Probleme in der Christenheit nicht mehr wahrnehme. Aber ich glaube, mehrere Dinge sind unendlich entscheidend, um am Heiligen Geist dran zu bleiben und um sein Wirken nicht aus den Augen zu verlieren. Und das ist das eine, dass der Fokus immer zuerst auf Jesus und nicht auf Menschen und auf die Kirche gerichtet ist. Dass ich aufrichtige Liebe und Demut gegenüber Irrlehrern bewahre oder suche, wenn ich es nicht habe. Und dass ich eine Wertschätzung für Einheit habe. Und da, wo diese Haltung wo in dieser Herzenshaltung mit den Problemen der jeweiligen Zeit umgegangen wurde, da hatten Erweckungen meistens Bestand. Aber meistens haben sie in dem Moment geendet, wo sich das immer mehr zersplittert, wo man immer mehr eine kritische Grundhaltung hat gegenüber Menschen, die irgendwas von der Lehre her nicht richtig auf der Reihe haben. Ich würde mal Fragen am Ende machen. Ja, genau. Der eine Punkt, also der Fokus immer zuerst auf Jesus und nicht auf Menschen. Dann der zweite Punkt, eine aufrichtige Liebe und eine Demut gegenüber Irrlehrern. Und der dritte Punkt, eine Wertschätzung für Einheit. Die meisten geistlichen Aufbrüche, die haben genau in dem Moment geendet, wo eine kritische Grundhaltung eingezogen ist und die Gemeinde angefangen hat, sich zu zersplittern durch die 2000 Jahre hindurch. Und lass uns das persönlich im Auge behalten. Also auch was uns betrifft. Es hat viel mehr mit unserem Herzen zu tun, als mit dem, was man jetzt äußerlich tut als Christ oder wie man vorangeht und lebt und auch ob ich lehrmäßig alles richtig auf der Reihe habe, sondern es hat was mit der Herzenshaltung zu tun. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, wie ich über die Kirche denke und rede. Wie ich über Teile und Vertreter der Kirche Jesu denke und rede. Das ist sehr wichtig. Paulus, der hat sich an einer Stelle sofort entschuldigt, als er unbewusst was Hartes gegen den hohen Priester Hananias gesagt hat. Und das Spannende ist, Paulus war absolut im Recht. Der hat ja nichts Falsches über den gesagt. Der hat hart reagiert, aber hat einfach Wahrheit ausgesprochen in dem Moment, wusste aber nicht, dass es der hohe Priester ist und die Leute haben gesagt, schmähst du den hohen Priester Gottes und so. Und er hat sich sofort entschuldigt, hat gesagt, ich wusste nicht, dass es der hohe Priester ist. Seine Herzenshaltung war in dem Moment nicht okay, obwohl er eigentlich nichts Falsches gesagt hat. Aber ein hoher Priester bleibt hoher Priester, auch wenn er ein Irrlehrer ist und Jesus umgebracht hat. Und ein Kirchenführer bleibt ein Kirchenführer, auch wenn er ein Irrlehrer ist. Und lasst uns an der Stelle nicht unverfrorener und unverschämter sein manchmal als die Apostel. Und Paulus sucht an der Stelle eine gute Herzenshaltung, obwohl es hier mit einem zu tun hat, der selber mit dafür verantwortlich war, dass Jesus gekreuzigt wurde. Aber er versucht ihn zu ehren. Und er ist erschrocken über sich selbst, als er gemerkt hat, er hat hart gegen ihn geredet und da hat er noch nicht mal was Falsches gesagt. Lasst uns da nicht weniger demütig und wertschätzend sein als die ersten Apostel. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, welche Herzenshaltung ich tatsächlich gegenüber Irrlehrern habe. Wie es mir damit geht und was ich über die denke. Und es ist wichtig, sich bewusst zu machen, ob Einheit für mich wirklich ein Wert ist oder ob Einheit nur so weit reicht, wie ich mich durchsetzen kann und in der Kirche Gehör finde. wenn es mir wirklich um Einheit geht, dann geht es mir nicht mehr um mich selbst. Dann geht es mir auch nicht um Menschen. Dann geht es mir, da geht es mir darum, dass Jesus verherrlicht wird, auch durch das, wie wir miteinander umgehen. Und auch, wie wir mit Menschen umgehen, die vielleicht eine falsche Lehre vertreten. Und das ist was, was ich einfach in diesen ersten Jahrhunderten dann auch sehe, wie das immer mehr zunimmt. So eine kritische Grundhaltung. Ich meine, der Heilige Geist, der wirkt auch ohne uns. Also er braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Und er ist nicht von uns abhängig in dem, was er auf dieser Erde tut. Er sucht sich immer Leute, die von ihrer Herzenshaltung und von ihrer Ausrichtung her eine Landebahn für ihn sind, die gebrauchsfähig sind. Also wie wir uns persönlich gegenüber einer irrenden Christenheit positionieren, wird darüber entscheiden, ob wir Teil von den geistlichen Aufbrüchen sind, die gerade stattfinden oder auch kommen werden. Es ist nicht unwesentlich, wie sehr ich mein Herz für eine kritische Grundhaltung öffne oder ob ich einfach auch Probleme erkenne. Das ist meistens nicht so schwer, auch Probleme zu erkennen, wenn man Jesus nachfolgt. Manche Sachen, die springen einem auch ins Auge. Aber an der Stelle sind wir herausgefordert, auf eine gute Weise, auf eine wertschätzende Weise trotzdem mit den Leuten umzugehen. Paulus sagt an einer Stelle in 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Also auch Leute wie Martin Luther oder auch andere in der Geschichte, die haben in der Kraft des Heiligen Geistes ihren Dienst begonnen und sind wenig später über genau diese Punkte gestolpert. Haben an der Stelle so ein Stück weit eine gute Herzenshaltung auch verlassen. Ich meine, Gott ist gnädig, der macht aus viel Mist auch noch Dünger am Ende. Also er macht aus allem auch noch was. Und oft steht er auch zu den Leuten, selbst wenn sie manche Irrwege einschlagen, durch die Geschichte hindurch. Aber es geht viel von dem Potenzial verloren, was eigentlich noch drin stecken würde. Und was Gott eigentlich noch an Berufungen, an Bestimmungen in das Leben von Menschen hineingelegt hat. Ich glaube, deswegen ist es ziemlich wichtig. So, aber wie ging es dann weiter in der Kirchengeschichte? Es gäbe unzählige Beispiele, die man jetzt nennen könnte, aber ich möchte einfach nur so ein paar Beispiele rausgreifen, wo man was von der Kraft erahnen kann, die sich dann über die Jahrhunderte entfaltet hat. Einer, eine sehr spannende Persönlichkeit ist Antonius. Das war eigentlich der Gründer des Mönchtums, der Vater der Mönche wird er genannt. Also die meisten Geschichten über ihn, die sind von Athanasius überliefert. Und Antonius, der hat als Mönch in der Wüste gelebt, in den Wüsten Ägyptens und Arabiens. Und von ihm werden zahlreiche spektakuläre Heilungswunder berichtet und ganz viel, wo Menschen von Dämonen befreit wurden. Da gibt es jede Menge Geschichten, eben auch von sehr krassen Heilungen. Und die Leute sind zu ihm in die Wüste gekommen, um dass ihnen geholfen wird, dass sie frei werden, dass sie heil werden. Und haben das sehr intensiv erlebt in seinem Umfeld. Und um ihn herum haben sich dann Menschen gesammelt, die sozusagen Befreiung erlebt haben, die Heilung erlebt haben. Und haben durch Antonius, sind die eigentlich Gott begegnet. Und dann hat sich da immer mehr so eine Kolonie dort auch gebildet in der Wüste. Und spannend ist, wie sich die Gemeinschaft von Menschen im Umfeld solcher Wunder, Heilungen und Befreiungen entwickelt. Also von Antonius will ich jetzt nicht einzelne Wunder aufzählen, aber spannend ist für mich, was es für Menschen waren, die in der Gegenwart solcher übernatürlichen Kraftwirkungen Gottes gelebt haben. Und da wird beschrieben, alle freuten sich über die Unterweisung des Antonius. Bei den einen wuchs die Liebe zur Tugend, bei den anderen verschwand die Nachlässigkeit, bei den dritten hörte die Einbildung auf. Und sie bewunderten die dem Antonius vom Herrn verliehene Gnade der Erkenntnis der Geister. In dem Gebirge lagen die Klöster wie Zelte voll göttlicher Chöre, die Psalmen sangen und sich der Lesung der Schrift befleißigten. Die fasteten und beteten, die sich freuten über die Hoffnung auf die Zukunft, die arbeiteten am Werk der Barmherzigkeit, die Liebe und Eintracht pflegten untereinander. Es war das alles in Wahrheit anzusehen wie ein Reich für sich, voll Gottesfurcht und Gerechtigkeit. So können Orte aussehen, wo Menschen sind, die empfänglich sind für die Kraft Gottes. Die Begegnung mit Gottes Kraft bringt Menschen dazu, sich an Gott zu freuen und sich auf die Zukunft zu freuen, obwohl äußerlich jede Menge Mangel herrscht. Also ich meine in der Wüste, ne? Und gleichzeitig ist es auch so ein Kreislauf, also solche, so eine Gemeinschaft wo man so miteinander lebt, das zieht auch Gottes Wirken an. Das zieht die Kraft Gottes an, wo Gott selber sagt, hier will ich wohnen, das ist ein Ort, der mir gefällt. In Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe, also wie wir auch mit Leitern umgehen oder mit Irrlehrern umgehen oder so, ist es sehr eindrucksvoll zu sehen, welchen Charakter Antonius selber hatte, durch den solche Heilungen, solche Befreiungen geschehen sind. Und folgendermaßen wird er beschrieben. In seinem Wesen war er langmütig, immer tragen von Unrecht und demütig in seiner Seele. In dieser Gesinnung ehrte er die Obrigkeit der Kirche über die Maßen und wünschte, dass jeder Kleriker an Ehre vor ihm käme. Sein Angesicht strahlte in reicher und seltener Anmut. Aber nicht durch Größe oder kräftige Gestalt unterschied er sich von den übrigen, sondern durch die Art seines Wesens und die Reinheit der Seele. Denn da sie voll Ruhe war, waren auch seine äußeren Sinne im Gleichgewicht. Die Heiterkeit der Seele drückte auch seinem Gesicht den Stempel der Freude auf und umgekehrt. Aus den Bewegungen seines Körpers merkte und ersah man die Verfassung der Seele nach dem Wort der Schrift: Wenn das Herz sich freut, strahlt das Antlitz, wenn es aber traurig ist, sieht es finster aus. So erkannte man auch den Antonius, denn er war niemals in Unruhe, da seine Seele voll heiteren Friedens war. Niemals wurde er finster, da sein Geist sich freute. Manchmal hat man vielleicht die Vorstellung, dass Menschen, denen es nur ums Gebet geht, die Dämonen austreiben und denen es um Heilung geht, dass das so verbissene, deprimierte und unglückliche Einsiedler sind, die eigentlich nicht so richtig gesellschaftstauglich sind, die zu Recht in die Wüste gehen, damit sie keinem auf den Keks gehen und dort verbissen tagelang nur am Beten und am Fasten sind. Das Gegenteil kann aber der Fall sein. Und das ist so spannend, das zu lesen von Antonius, der ein Mann voller Vollmacht war, wo zahlreiche Heilungen und Wunder geschehen sind und der auf diese Weise beschrieben wird. Jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Menschen, Augustinus, auch so eine schillernde Persönlichkeit, ein Kirchenlehrer, einer der größten lateinischen Kirchenlehrer, war Bischof in Hippo und der hat als Theologe und Philosoph das Denken des Abendlandes massiv geprägt. Und er schreibt, dass viele die Wunder anzweifeln, von denen im Neuen Testament berichtet wird. Also das ist nichts Neues, ja. Das gab es schon, der hat von 354 bis 430 gelebt und sagt, viele bezweifeln das, die Wunder, die im Neuen Testament stehen. Und er schreibt, dass viele Und er sagt, dass die Wunder absolut glaubwürdig sind, die im Neuen Testament stehen und dass auch jetzt noch die gleichen Dinge geschehen wie damals. Also das schreibt er so ganz rund gerechnet um 400 nach Christus. Und jetzt so ein paar Sachen, die er sagt. Denn auch jetzt noch geschehen Wunder im Namen Christi. Immerhin vermochte ein Wunder der Blindenheilung, das sich in Mailand begab, während meines dortigen Aufenthaltes, zur Kenntnis weiter Kreise zu gelangen. Die Stadt ist gewaltig groß, der Kaiser war eben anwesend und das Ereignis trug sich zu in Gegenwart einer unermesslichen Volksmenge. Bei dieser Gelegenheit sah der erwähnte Blinde nach langer Blindheit das Tageslicht wieder. Aber wer weiß in Karthago etwas von der Heilung des Innocentius, eines ehemaligen Rechtsbeistandes der Vikariatspräfektur? Sicher nur ganz wenige. Ich war dabei und sah den Vorgang mit eigenen Augen. Er stand in ärztlicher Behandlung wegen Hohlgeschwüren, deren er zahlreiche und verwachsene am rückwärtigen und unteren Teil des Leibes hatte. Die Ärzte hatten ihn bereits operiert und waren eben daran, ihre Kunst weiterhin mit Arznei zu versuchen. Beim Schneiden hatte er langwierige und heftige Schmerzen zu erdulden gehabt und ich erspare euch mal Haufen Beschreibungen von den Operationen, die an ihm vorgenommen wurden und wie sich das alles zugetragen hat, wie viele Ärzte an ihm rumgedoktert haben und so. Es ist faszinierend, um so ein Stück weit Medizin 400 nach Christus zu verstehen und Chirurgie. Ist jedenfalls sehr, sehr eindrucksvoll beschrieben. Wir überspringen das mal. Hierauf fingen wir an zu beten. Dabei ließen wir uns der Sitte gemäß, hierauf fingen wir an zu beten, dabei ließen wir uns der Sitte gemäß auf die Knie nieder und beugten uns zur Erde. Innocentius aber warf sich der Länge nach zu Boden, wie wenn ihn jemand gewaltsam hingestreckt hätte, und begann zu beten. Aber wie, mit welcher Inbrunst, mit welcher Gemütserschütterung, mit welchem Strom von Tränen, mit welchem Seufzen und Schluchzen, das all seine Glieder erschütterte und ihm beinahe den Atem benahm, das beschreibe wer kann. Der gefürchtete Tag brach an. Also der nächste Tag war dann, sie haben gebetet und am nächsten Tag sollte erneut eine Operation vorgenommen werden an ihm. Und scheinbar waren die auch alle dabei irgendwie. Also der gefürchtete Tag brach an. Die Ärzte kamen, wird dann auch noch beschrieben, was sie alles mitgebracht haben. Man holte die schrecklichen Werkzeuge hervor, während alle in banger Erwartung wie betäubt sind. Man löst den Verband und macht die Stelle frei. Der Arzt sieht nach und sucht das aufzuschneidende Geschwür mit dem Messer in der Hand aufmerksam. Und was findet er? Eine ganz festgewordene Narbe. Also ist es geheilt mit einmal, ohne Operation. Diese Freude jetzt und der Lobpreis des barmherzigen und allmächtigen Gottes, der Dank gegen ihn, wie das aus aller Munde unter Freudentränen sich ergoss, das erlasse man mir mit Worten zu schildern. Es lässt sich besser vorstellen als aussprechen. Und dann beschreibt er in diesem Text noch viele, viele andere Heilungen, die er selbst erlebt hat oder wo die Leute persönlich kennt, und versucht damit die ganze Zeit die Leute zu überzeugen, die nicht glauben, dass die Wunder in der Bibel echt sind. Weil er sagt, das sind die Sachen, die ich alleine schon erlebt habe, ja, die in unserer Zeit sich zutragen. Und ich lese euch jetzt mal eine ganze Reihe von Heilungen vor, die er da ausführlich beschreibt. Ich nenne sie nur. Zum Beispiel schreibt er von einer Innocentia, eine Frau, die von Brustkrebs geheilt wird. Dann ein Arzt, der bei seiner Taufe von Gicht in den Füßen geheilt wird. Also während er getauft wird, kommt er aus dem Wasser und ist geheilt. Also die sind richtig reingestiegen ins Wasser. Ein ehemaliger Schauspieler, der bei seiner Taufe, das ist jetzt interessant geschrieben, muss man sich nicht versuchen vorzustellen, er wurde auch bei seiner Taufe von einer Lähmung sowohl wie von unförmlicher Größe der Geschlechtsteile geheilt. Und er stieg aus dem Brunnen der Wiedergeburt herauf, von beiderlei Beschwer, so gänzlich befreit, als ob er überhaupt kein Übel an seinem Leib gehabt hätte. Dann Hesperius, ein Landgutbesitzer, dessen Haus, Besitz und Bedienstete von Dämonen terrorisiert wurden. Und ein Priester ging hin, betete und sofort war das Landgut frei. Dann beschreibt er einen Bauernjungen, der von Gicht geheilt wird. Dann ein junger Mann, der von einem Dämon besessen war, wurde halbtot in eine Kapelle gebracht. Etliche junge Frauen sangen Loblieder. Dann beschreibt er, wie der Dämon ausflippt in dem jungen Mann. Die jungen Frauen beteten und der Dämon fuhr aus. Ein Auge von dem jungen Mann war aber zerstört. Das ist nochmal eine Geschichte für sich. Da sagte sein Schwager, also der Schwager von dem, der dort krank liegt, wo sie für ihn beten, sagt, Gott, der den Dämon verjagt hat, hat die Macht, ihm auf das Gebet der Heiligen hin auch das Augenlicht wiederzugeben. Und nach 7 Tagen war dann auch sein Auge noch vollständig geheilt. Dann berichtet er, wie einige andere von Dämonen befreit wurden. Dann spricht er von einem Florentinus, ein alter Mann. Und sein Anzug war kaputt gegangen und er hatte kein Geld, sich einen neuen zu kaufen. Er war selber Schneider, aber hatte auch kein Geld, sich irgendwie Stoff zu besorgen. Deshalb betet er, dass Gott ihm hilft, und wird dafür auch noch von Jugendlichen verspottet, die ihm vorwerfen, er würde hier um 50 Pfennig beten. Und so, und machen sich lustig über ihn, und er geht einfach schweigend weiter, sieht dann am Ufer einen Fisch liegen, der irgendwie aus dem Wasser geraten ist irgendwie, und er zappelt dort an Land. Den nimmt er mit, verkauft ihn für 300 Pfennig, also 50 Pfennig hätte er eigentlich gebraucht, für 300 Pfennig verkauft er ihn an einen Koch, und als der den Fisch zerkleinert, findet er in dem Fisch noch einen goldenen Ring und gibt dem alten Mann auch noch den goldenen Ring, und so wurde sein Gebet erhört. Dann beschreibt Augustinus eine blinde Frau, die geheilt wird und seitdem nicht mehr geführt werden muss. Dann redet er von Lucillus, ein Bischof aus der Nähe von Hippo, der wird von einem Hohlgeschwür geheilt. Fragt mich nicht, was das ist. Irgendein Geschwür. Dann Eucharius, ein Priester aus Spanien, wird mehrfach von unterschiedlichen Krankheiten geheilt, die ihn fast umgebracht hätten. Martialis, ein alter, überzeugter Nichtchrist, also so ein richtig deftiger Atheist, der wirklich überzeugt ist davon, der wird sterbenskrank. Und er hat aber eine Tochter und einen Schwiegersohn, die gläubig sind beide. Und der Schwiegersohn entschloss sich, nach Kräften zu beten, dass ihm Gott die gute Gesinnung verleihe, unverzüglich an Christus zu glauben. Also dass Gott dem Schwiegervater die gute Gesinnung verleiht, unverzüglich an Christus zu glauben. So machte er es auch und betete unter heftigem Seufzen und Weinen und mit heißer und aufrichtiger Kindesliebe. Und dann kommt die darauffolgende Nacht und noch vor Morgengrauen ruft der kranke Schwiegervater dann den Priester herbei und wird Christ. Ja, also augenblicklich, nachdem für ihn gebetet wurde. Dann berichtet er von 3 Männern, die von Gicht an den Füßen geheilt wurden. Dann ein kleiner Junge wird von einem Ochsengespann überfahren und ist fast tot. Also das ist auch nichts Neues, Straßenverkehr gab es auch damals. Und ist fast tot. Und die Mutter trägt den Jungen, der schon eigentlich fast gestorben ist, in eine Kirche Und dort wacht der Junge wieder auf und ist völlig unverletzt, völlig geheilt. Da im selben Ort, in derselben Kirche, hat sich dann noch Folgendes ereignet. Eine junge Frau wird krank und stirbt. Als die Eltern von dieser Kirche zurückkommen, wo sie dann sind dorthin gegangen, um zu beten, und sie kommen zurück und die Tochter wird wieder lebendig, von den Toten auferweckt. Dann in Hippo, also wo Augustinus selber als Bischof war, wird eine syrische Tochter von syrischen Eltern wird von den Toten auferweckt, nachdem ihr Vater für sie gebetet hatte. Der Vater hieß Bassus. Der Sohn des Irenäus, eines Geldwechslers, war nach einer Krankheit gestorben und wurde wieder auferweckt, noch während man seine Beerdigung vorbereitet hat. Dann berichtet er noch von Eloisinus, das ist ein Vater, dessen Junge verstorben war, und der betete unter vielen Tränen und der Junge wurde wieder zum Leben erweckt. Also das sind alles Geschichten, die Augustinus selber erlebt hat, wo er involviert war oder wo er die Leute persönlich befragt hat und kennengelernt hat, die das erlebt haben. Er entschuldigt sich dann noch im Anschluss, dass er längst nicht alles aufschreiben kann, was er weiß. Und er sagt, denn wollte ich auch nur die Wunderheilungen, um von anderen Wundern gar nicht zu reden, verzeichnen, also wenn ich alleine die Wunderheilungen aufzählen würde, so müsste ich viele Bücher schreiben und könnte doch keine Vollständigkeit erreichen. Wir überzeugten uns, dass Erweise göttlicher Kraft, ähnlich den Alten, auch in unserer Zeit häufig vorkommen und dass sie der Kenntnis weiter Kreise nicht verloren gehen sollten. Es geschehen also auch jetzt viele Wunder. Gott wirkt sie, durch wen er will und wie er will. Derselbe Gott, der auch die Wunder gewirkt hat, die geschrieben stehen, nur, dass die jetzigen Wunder nicht so bekannt werden und auch nicht durch häufige Verlesungen immer wieder zu Ohren dringen. Also weil die biblischen Texte, die werden immer wieder gelesen. Das, was heute passiert, kriegt manchmal kaum jemand mit. Er sagt, viele dieser Geschichten, ich habe es mitgekriegt, aber viele andere nicht. Er sagt, dass alleine in seiner Heimatstadt in den letzten 2 Jahren 70 derartige Heilungen geschehen sind und in anderen Städten noch viel mehr. Die haben bloß nicht mitgezählt, sagt er. Genau, also er berichtet viele, viele solche Geschichten. Gregor von Tours, ich spreche nur kurz ein paar Sachen an, es gäbe so viel zu berichten. Der hat so Ende des 6. Jahrhunderts gelebt, war Bischof und Historiker, hat viele Bücher geschrieben. Und es gibt zahlreiche Berichte von Heilungen aus seiner Zeit, auch Dämonen wurden ausgetrieben und auch er selbst wurde geheilt. Und er berichtet von einem seiner Freunde, der lange mit ihm zusammen in einem Kloster in Rom gelebt hat und er schreibt, er, also sein Freund, hat durch die Kraft seines Gebetes einen Toten zum Leben erweckt. Er war sehr bekannt für seine Einfalt und sein bußfertiges Herz. Und ohne Zweifel hat dieser Mann mit seiner demütigen kindlichen Seele durch seine Tränen viel Gunst vor dem allmächtigen Gott bewirkt. Genau, er hat einen Toten auferweckt. Es gibt übrigens viele Geschichten von Totenauferweckungen. Auch, ihr kennt auch St. Martin oder so, ja, der seinen Mantel geteilt hat, aber der hat nebenbei auch noch 3 Tote auferweckt. Und das ist von vielen berichtet. Benedikt von Nursia hat auch hat von 480 bis 547 ungefähr gelebt. Über ihn berichtet vor allen Dingen Gregor der Große, der zu späterer Zeit dann mal für 14 Jahre Papst war. Und der hat ganz viel geschichtliche Sachen aufgeschrieben und seine Niederschriften bezeichnet er selbst als Berichte von Wundern des Vaters, die er in Italien vollbracht hat. Also das schreibt Gregor der Große, er sagt, ich berichte von Wundern, die der Vater in Italien vollbracht hat. Und die Geschichten, die er über Benedikt von Nursia aufschreibt, also Benedikt von Nursia ist der Gründer des Benediktinerordens, und die Geschichten, die er von dem aufschreibt, die sind auch absolut krass und beeindruckend. Ich nenne euch bloß mal ein Beispiel. Er berichtet, dass, also Benedikt hat den Orden gegründet, ja, die Benediktiner, und ist gerade da in seiner Kammer am Beten, und ein Junge namens Placidus ging an den See, um Wasser zu holen, hat dabei das Gleichgewicht verloren und ist in den See gefallen. Also konnte wahrscheinlich nicht schwimmen, hat das Gefäß ein bisschen ungeschickt eingesetzt und ist selber in den See hineingefallen und wurde sofort von der Strömung auch weggetragen. Und Benedikt, der im Kloster war, hat das durch eine göttliche Eingebung mitbekommen. Gott hat ihm gesagt, der Placidus ist gerade in den See gefallen. Er hat sofort seinen Schüler Maurus ihm zugerufen, Bruder Maurus, lauf, denn der Knabe, der zum Wasserholen gegangen ist, ist in den See gefallen und das Wasser trägt ihn schon weit hinaus. Maurus, also einer von den Schülern von Benedikt, rennt los, rennt zum See, ist dabei so sehr in Fahrt, und jetzt kommt's, dass er gar nicht bemerkt, dass er schon nicht mehr auf dem trockenen Boden läuft, sondern auf dem Wasser. Und ehe er groß denken kann, packt er den im Wasser treibenden Jungen, zieht ihn aus dem Wasser raus und bringt ihn an Land. Und erst als er an Land ist, realisiert er so richtig, was da gerade für ein Wunder geschehen ist. Und nämlich, dass er auf dem Wasser gelaufen ist. Und Gott hat ein Wunder getan und er hat es nicht mal mitbekommen. In dem Moment. Und ein Haufen solcher Geschichten werden aus der Zeit von Benedikt berichtet, wo dieser Benediktinerorden entstanden ist. Franz von Assisi, der hat den Franziskanerorden gegründet. Von ihm wird auch viel berichtet, viele Wunder, unter anderem folgende Wunder. Also Franziskus war bei einem Soldaten in der Stadt Toscanella zu Besuch. Und der hatte einen Sohn im Kleinkindalter, der gelähmt war. Er war schon entwöhnt, aber konnte nur liegen und war gelähmt. Und der Soldat bat Franziskus um die Heilung des Sohnes. Franziskus diskutiert dann erstmal rum und hält sich überhaupt nicht für fähig für sowas. Ja, der sagt, der rechnet nicht damit, dass Gott durch ihn diesen Jungen heilen kann und versucht diesem Soldaten zu erklären, dass er da ein falscher Ansprechpartner ist, für diesen Jungen zu beten. Der Soldat, der will halt, dass sein Sohn laufen kann und von seiner Lähmung geheilt wird. Irgendwann lässt sich Franziskus überreden, betet für den Jungen, legt ihm die Hände auf. Da stand der Junge auf und lief überall durchs ganze Haus, obwohl er noch nie in seinem Leben laufen konnte. Ich meine, es war ein Kleinkind, der hat auch noch nicht mal auf natürliche Weise laufen gelernt. Und auf das Gebet hin wird er geheilt und kann mit einmal richtig laufen und rennt durchs ganze Haus. In der Stadt Narni begegnet Franziskus einem kranken Mann, der seit 5 Monaten nichts mehr bewegen konnte, außer seine Zunge und seine Augen, also komplett gelähmt. Er konnte noch reden und sehen, aber mehr nicht. Und als Franziskus zu ihm kam und für ihn betete, wurde er augenblicklich geheilt und er erhielt seine frühere Gesundheit zurück mit einem Mal. Es gibt viele andere Personen, über die man noch reden könnte. Vincent Ferrer, ihr könnt euch mal von Johannes Hartl eine Predigtreihe anhören, das Brüllen des Löwen. Da wird über viele, viele Leute berichtet aus der ganzen Kirchengeschichte, durch die Gott mächtig gewirkt hat. Über Vincent Ferrer erzählt auch eine ganze Menge. Der ist 20 Jahre lang als Prediger durch ganz Europa gezogen. Der hat in einer Vision den Auftrag empfangen, durch die Welt zu wandern und Christus zu predigen. Und das hat er dann gemacht und blieb selten länger als einen Tag an einem Ort und das 20 Jahre lang. Jeden Tag, fast jeden Tag in eine neue Stadt gegangen, um Jesus zu predigen. Und sein Dienst war von übernatürlichen Zeichen und Wundern begleitet, ja, die ganze Zeit. Könnt ihr euch nochmal mit beschäftigen. Colette von Corby ist nochmal eine Frau, die hat 1447 gelebt, war eine einfache Zimmermannstochter, hat ein Kloster gegründet und viele andere Klöster reformiert. Und die Herzogin von Bourbon schrieb zu ihrer Zeit, ich sterbe fast vor Neugier. Ich möchte diese wunderbare Colette, die die Toten auferweckt, einmal begegnen. Ja, also die Herzogin sagt, ich sterbe fast vor Neugier. Ich höre immer solche Geschichten von der, wie sie die Toten auferweckt. Ja, also ich fliege nur so über die Geschichte. Ja, in der Reformationszeit gibt es auch viele, viele spannende Persönlichkeiten, durch die Gott mächtig gewirkt hat. Ich persönlich finde vor allen Dingen die schottische Reformation total spannend, wo viele übernatürliche Dinge geschehen sind, Zeichen und Wunder und so. Luther hat auch einzelne Erfahrungen auch mit Krankenheilung und so gemacht. Und es gab noch andere Reformatoren in Mitteleuropa, die viel Übernatürliches auch erlebt haben, aber die schottische Reformation, die ist auch sehr spannend. Einen, den ich euch noch kurz vorstellen will, ist George Wishart, 1513 bis 1546. Er war Reformator und Märtyrer, also ein protestantischer Märtyrer, der im Zuge der Reformation später auch, ich glaube, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Und er wurde der Mentor von John Knox. John Knox war, haben vielleicht schon mehr Leute gehört, eigentlich einer der schottischen Reformatoren. Und John Knox schreibt über George Wishart Folgendes. Er war nicht nur ungewöhnlich gelehrt, was göttliches Wissen und alle ehrlichen menschlichen Wissenschaften anbetrifft, sondern so klar erleuchtet vom Geist der Prophetie, dass er nicht nur Dinge weissagte, die ihn selbst betrafen, sondern auch solche, die die Stadt und das Reich zu spüren bekamen. Dinge, die er nicht im Geheimen, sondern in der Gegenwart vieler voraussagte. Also er war ein unglaublich prophetisch begabter Mensch, ein Reformator, der die Gabe der Prophetie hatte. Ein Beispiel. Er hat in der Stadt Dundee gepredigt, in Schottland, und dort kam ihm viel Widerstand entgegen. Ihm wurde Predigtverbot erteilt von der Obrigkeit dort in der Stadt. Und in dem Moment, wo ihm das gesagt wird, dass er nicht mehr predigen darf und wo ihm der ganze geballte Widerstand der ganzen Stadt entgegenkommt, hält er inne, richtet seine Augen zum Himmel und plötzlich sagt er mit trauriger Miene folgende Sätze: Gott ist mein Zeuge, dass ich niemals vorhatte, euch Schwierigkeiten zu machen, sondern euch zu trösten. Ja, eure Schwierigkeiten sind für mich schmerzlicher als für euch selbst. Doch ich bin sicher, sich Gottes Wort zu verweigern und seine Botschafter zu verjagen, wird euch nicht vor Schwierigkeiten bewahren, sondern wird sie über euch bringen. Denn Gott wird euch solche schicken, die weder Feuer noch Verbannung fürchten. Ich habe euch das Wort der Errettung angeboten. Unter Lebensgefahr bin ich bei euch geblieben. Nun lehnt ihr mich ab und ich muss es meinem Gott überlassen, meine Unschuld zu bezeugen. Wenn es euch weiterhin gut geht, dann bin ich nicht vom Geist der Wahrheit geleitet. Doch wenn unerwartete Schwierigkeiten euch treffen, erkennt die Ursache an und wendet euch Gott zu, der gnädig und barmherzig ist. Wishart hat dann daraufhin nach diesen Sätzen die Stadt verlassen und 4 Tage später ist dort die Pest ausgebrochen in Dundee. In der Zwischenzeit war er schon im Westen des Landes, in einer anderen Stadt, wo sich zahlreiche Menschen bekehrt haben durch seine Predigten. Und circa einen Monat später, also es war ja nicht heute mit Nachrichten gucken im Fernsehen und so weiter, und einen Monat später hat er erst die Nachricht mitbekommen, dass in Dundee die Pest ausgebrochen war, nachdem er dort weg ist. Das berührt ihn so sehr, dass er all seine Freunde verlässt und nach Dundee geht, also wo die Pest wütet. In diese Stadt geht er wieder rein, wo er rausgeschmissen wurde. Und ihr wisst das, wie ansteckend Pest ist. 1/3 aller Europäer hat es dahin gerafft in den Pestzeiten. Und er geht dort in diese Stadt, unter Einsatz seines Lebens kümmert er sich um die ganzen Kranken dort. Er predigt dort am Stadttor über Psalm 107, Vers 20, wo es heißt, er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben und mit einem Mal war die Stadt geöffnet für Gott. Die Menschen empfingen starken Trost durch ihn. Er blieb dort, predigte, kümmerte sich um die Kranken, bis die Pest überwunden war und gibt sich dort selber, unter eigentlich einem Risiko selber zu sterben, gibt er sich dorthin, um den Menschen zu dienen, die ihn vorher verfolgt haben. Er hat auch zweimal ein Attentat überlebt. Mehrmals wurde versucht, ihn umzubringen. Und beide Male wusste er vorher schon Bescheid, weil Gott ihm das gesagt hat. Also einmal war ein Priester, der ihn umbringen wollte in einer Veranstaltung. Der hatte schon seinen Dolch unter dem Mantel. Und George Wishart spricht ihn direkt darauf an und nimmt ihm den Dolch ab, der unter seinem Mantel schon bereit war, öffentlich. Und dann hat er noch dafür gesorgt, dass dieser Priester dann aber nicht vom Volk gelyncht wird, ja, weil das Volk war dann sauer und da hat er sich dann für den Priester noch eingesetzt, dass der noch gut davonkommt. Und ein anderes Mal wurde er in einen Hinterhalt gelockt, er hat einen Brief gekriegt, er soll schnell zu einem Kranken kommen. Der Brief war aber gefälscht und er ist unterwegs und seine ganzen Nachfolger da sind mit ihm unterwegs. Und er wollte zu dem Kranken reisen und unterwegs hielt er plötzlich inne und sagt, Gott verbietet mir, diese Reise zu machen. Da ist ein Anschlag auf mein Leben geplant. Und er sagt seinen Freunden, die sollen mal kurz auf den Hügel hochgehen und ihm sagen, was dahinter ist. Und sie gehen auf den Hügel hoch und sehen, dass 60 berittene Soldaten hinterm Hügel sind, die auf ihn warten, um ihn festzunehmen. Und dann ist er natürlich wieder umgekehrt. Und so geht es durch die Geschichte. Also es gibt unendlich viele Zeugnisse von Gottes übernatürlichem Wirken und Eingreifen in der gesamten Kirchengeschichte. Man könnte weitermachen mit zahlreichen Persönlichkeiten, Ignatius von Loyola, Teresa von Avila, die Quäker, die Hugenotten, die Methodisten, wo es vielleicht auch ein paar von euch gibt. Also die Anfänge mit John Wesley und George Whitefield und so, das waren Zeiten, wo sehr viel auch an übernatürlichen Zeichen und Wundern geschehen sind. In Amerika, First und Second Great Awakening, große Erweckungswellen, Leute wie Charles Finney und Dwight Moody und viele Prediger, durch die Gott sehr übernatürlich gewirkt hat. In Wales gab es eine große Erweckung vor reichlich 100 Jahren. Evan Roberts hat die angeführt, ein einfacher Bergarbeiter. Dann in der Azusa Street in Los Angeles eine absolut beeindruckende Erweckung mit Heilungswundern, wie ich sie sonst noch nie gehört habe in der Geschichte. Also wo wirklich heftigste Deformierungen, Verbrennungen, Krankheiten, die man sich nicht vorstellen kann, innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden geheilt wurden. Also lohnt sich an sich schon mal, sich damit zu beschäftigen. Alleine in den letzten 50 Jahren gab es, ich meine, wir leben hier in Europa und kriegen so vieles nicht mit, trotz unserer guten Medien, ja. Aber allein in den letzten 50 Jahren gab es so viele Erweckungen in unterschiedlichen Ländern auf der Welt, wo viele Zeichen und Wunder geschehen sind. In Südafrika, in der Elfenbeinküste, Argentinien, Indien, China, Indonesien, Mosambik und viele, viele andere Länder. Und über all diese Sachen, so aus dem letzten Jahrhundert oder so, will ich jetzt nicht so viel reden, weil da weiß man vielleicht eher schon mal was oder hat hier und da was gehört und da gibt es viel mehr Material dazu. Oft hat man so den Eindruck, dass das Mittelalter war so finster und davor die Zeit und jetzt gibt es mal wieder so ein paar Sachen, die man mit Gott erlebt und es ist ein Irrtum. Gott ist die ganze Zeit präsent. Es gab kein Jahr in dieser Weltgeschichte, wo Gott nicht präsent war auf dieser Erde und wo er mächtig gewirkt hat, immer durch Leute, die sich ihm zur Verfügung gestellt haben. Spannend ist, dass das Christentum im Laufe der letzten 2000 Jahre seinen geografischen Schwerpunkt ziemlich verlagert hat. Also wir haben ja diesen Bibeltext, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also Ausgangspunkt war Jerusalem. Und dann sieht man, wie sich der Schwerpunkt des Christentums verlagert und eigentlich über die ganze Erde wandert. Ja? Über Rom, Konstantinopel, nochmal die Abzweigung nach Nordeuropa, England, Amerika, hin in die anderen Nationen. Also in Jerusalem geht's los, dann die erste Station war so Kleinasien, dann Nordafrika, Europa, Westasien, dann die britischen Inseln, dann Amerika, dann Zentralafrika, Ostasien, Arktis, Ozeanien. Und man sieht, wie sich das ausbreitet über die ganze Erde, so wie Jesus das sagt. Ich meine, wo ist das Ende der Erde? Zum Beispiel hier, Deutschland, war damals noch völlig unentdeckt vom Evangelium her. Und das Evangelium hat sich in den letzten 200 Jahren mehr verbreitet als in den 1800 Jahren davor. Also man sieht, wie das explodiert auf der ganzen Erde. Wie Völker erreicht werden, wo man noch nicht mal wusste, dass es die überhaupt gibt irgendwo auf der Welt. Ja. Die Dinge beschleunigen sich. Das Evangelium hat nichts an Kraft verloren. Es scheint vielmehr so zu sein, dass sich die Menge an übernatürlichem Wirken Gottes über die letzten 100 Jahre massiv auf der ganzen Erde multipliziert hat. Es nimmt zu, oder zumindest erfährt man mehr davon, aber es gibt auch mehr Menschen, deswegen wirkt auch Gott an mehr Menschen, das summiert sich natürlich. Das Christentum hat sich auch stark verändert in der Zeit. Also das Gesicht der Gemeinde Jesu ist ja schon lange kein europäisches mehr. Ich meine, wir können uns das einbilden, dass wir der Nabel der Welt sind und das Herz der Theologie und was weiß ich was. Aber wenn man die Gemeinde Jesu auf der Erde anguckt, ist Europa verhältnismäßig unbedeutend, allein von der Anzahl der Christen her. Der Heilige Geist ist auf der ganzen Erde offensichtlich präsent, bis an die Enden der Erde, und er wirkt auf mächtige Weise. Seine Gegenwart und die Realisierung seiner Pläne bleibt nicht auf die Vergangenheit beschränkt, sondern entfaltet sich in der Gegenwart und wird es auch in der Zukunft tun. Und das, was er sagt, das wird geschehen. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen bleibt für uns eigentlich nur eine Lehre aus dem Ganzen. Also wenn ich's glaube, dass Gott derjenige ist, der diese Dinge tut, dass er es in der Bibel gewesen ist und dass er damit nie aufgehört hat, dann bleibt für mich eigentlich nur die Option, an ihm dran zu bleiben und zu staunen über das, was er getan hat, über das, wie er ist, wie er seine Pläne entfaltet, auch in Zukunft, gespannt darauf zu sein, auf das, was noch kommen wird. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und er steht zu seinem Wort und das, was er einmal getan hat, das kann er auch immer und immer wieder tun und das war jetzt nur so die Vorspeise sozusagen, wo ihr selbst auch euch auf die Suche machen könnt, Gottes Spur zu verfolgen durch die Geschichte hindurch, wie er über die Kontinente wandert und wie der Himmel auf die Erde kommt, ja, und wie sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden und das vielfach, tausendfach und oft haben es tausend oder manchmal auch zigtausend Leute auf einmal mitbekommen, wie Gott ist und was er tut. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nie aufgehört hast, auf dieser Erde zu wohnen. Du hast versprochen, du bist mitten unter uns. Du bist bei uns bis ans Ende dieser Tage, bis ans Ende der Welt. Jesus, und wir danken dir, dass das eine Wahrheit ist und wir wollen das wieder neu ins Visier nehmen, wieder neu ergreifen und sagen, du wohnst hier auf dieser Welt. Und nichts kann geschehen, ohne dass du mit involviert bist, ohne dass du mit präsent bist in dem Ganzen. Und Herr, wir erbeten das von dir, dass wir auch Teil deiner Gemeinde sind und bleiben, die gebrauchsfähig ist für dich. Herr, und wir wollen sehen, wie dein Reich auch unter uns wächst. Wir wünschen uns, dass das Gestalt gewinnt, dass du mit deiner Kraft und mit deiner Herrlichkeit dich selbst mal vermarktest, dich selbst präsentierst. Herr, es geht um dich und um deine Ehre. Und wir bitten um Vergebung, wo wir dir den Rang ablaufen, wo wir auf Menschen schauen statt auf dich, wo wir auf uns schauen und auf das, was wir können, anstatt dass wir auf deine Möglichkeiten schauen und das vor der ganzen Welt preisen. Jesus, mach uns mutig, im Glauben voranzugehen, mach uns mutig, dich zu bekennen und zu bezeugen, überall. Herr, ich bete, dass wir den Tod nicht fürchten, sondern dass wir Freude haben, auch an dem, was kommen wird. Dass wir uns auf die Zukunft freuen, so wie die Heiligen in der Geschichte. Dass wir uns an dem freuen können, was du tust und was du noch geplant hast. Und deine Pläne werden zum Ziel kommen, Herr, das bezeugen wir, das bekennen wir. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns erwählt hast, mit dir voranzugehen. Herr, du hast alle erwählt auf dieser Erde. Und ich bete, dass noch viele dazukommen, die in ihre Berufung einsteigen und sich von dir gebrauchen lassen. Jetzt in dieser Zeit und auch in den nächsten Jahrzehnten, die vielleicht noch kommen. Danke, dass du hier bist, Herr. Amen.